wieder erleben dürfen, dass Menschen, die Jesus Christus gefunden hat, die wo die Gnade des Herrn erlebt haben, diesen Gehorsamsschritt gehen, sich in den Tod und in die Auferstehung Jesu taufen zu lassen. Hey, unser Glaube ist ein lebendiger Glaube, da ist Kraft. Und das ist kein privater Glaube, oder? Unser Glaube ist ein Bekenntnisglaube. Das bedeutet, wir machen das nicht nur für uns allein, sondern die Welt darf erkennen, dass wir an Jesus Christus glauben und ihm nachfolgen. Amen. Die Welt darf das sehen. Dein Umfeld, deine Nachbarschaft, deine Arbeitskollegen, deine Schulkollegen, Studentenkollegen, wo auch immer du deinen Einflussbereich hast, die Welt darf sehen, dass Jesus Christus dein Gott und dein König ist und dein Vater, dein Freund und so viel mehr so für uns ist. Und das ist richtig stark, dass wir das heute feiern dürfen, dass ein paar Leute hier, Geschwister von euch, von uns, diesen Gehorsamsschritt gehen, weil sie herausgefunden haben, was der Sinn in ihrem Leben ist. Ist doch traurig, oder es wäre doch traurig, wenn dein und mein Leben einfach so entstanden wäre, oder? Wenn das so ein Zufallsprodukt wäre, ohne Ziel, ohne Zweck und ohne Warum. Was für ein trauriges Zeugnis wäre das zu wissen, dass wir einfach jetzt da sind, wären und dann später nichts mehr ist. Ja, so vielleicht ein paar gute Gefühle, ein paar gute Erlebnisse so in dem Leben, ein paar Leidensgeschichten, ein paar Schicksalsschläge, aber ohne Ziel. Wie traurig ist das? Wie traurig wäre das? Mark Twain, ein Schriftsteller, hat einmal gesagt, es gibt zwei wichtige Tage in deinem Leben. Der eine ist, an dem du geboren wirst, und der andere ist, an dem du herausfindest, warum du geboren bist. Und die Täuflinge von heute, die haben verstanden, ey, es gibt einen Grund, es gibt einen Sinn, es gibt ein Ziel und es gibt einen Ursprung, warum ich lebe. Und dieses Leben gebe ich dem hin, der mir diesen Sinn gegeben hat, nämlich Jesus. Nämlich Jesus. Hey, und das ist eine herrliche Sache. Das ist nicht irgendwie was Trauriges. Das ist nicht irgendwas Langweiliges. Das ist nichts, was irgendwie so ein Nebenprodukt unseres Lebens ist. Nein, da ist eine Kraft drin. Da ist die Fülle des Lebens drin. Jesus selbst sagt, ich bin die Fülle des Lebens. Ja? Und egal, durch welchen Schicksalsschlag du gehst, egal, was deine Vergangenheit hatte und was deine Zukunft bringt, die eine Wahrheit bleibt, Jesus Christus ist das Leben. Und da ist Herrlichkeit. Das Wort Herrlichkeit ist ja so wunderbar. Das heißt, das übersprengt unsere Gedanken, unsere Vorstellungen. Da ist Herrlichkeit, da ist Kraft, da ist Vollmacht, da ist Autorität fürs Leben. Und wisst ihr, das fühlt sich manchmal vielleicht nicht so an. Manchmal stecken wir so in unserem Alltag Trotz drin, auch mit schlechten Erlebnissen, schlechten Gefühlen. Aber wisst ihr was? Die Wahrheit bleibt trotzdem. Die Wahrheit bleibt trotzdem. Und Jesus Christus claimt es über sich, er spricht es, er proklamiert es über sich selber aus und sagt, Leute, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wir leben in einer verrückten Gesellschaft, oder? Wir leben auch in einer verrückten Zeit. Wisst ihr, die Leute sagen immer so, heute ist es ganz besonders schlimm. Ich glaube das zwar nicht, ich glaube einfach nur, wir kriegen es viel, viel mehr mit als früher. Aber die Welt war seit dem Sündenfall schon immer kaputt. Ja, und ich liebe das Wort Gottes. Ne? Ich liebe die Bibel. Die ist so real. Da machen zwei Frauen die Töchter ihren Vater betrunken, um mit ihm zu schlafen. Ja, da gibt's Ehebruch, da gibt's Verruchtheit, Orgien, da gibt's alles Mögliche. Mord, Totschlag, Lügen, Verrat. Da ist alles drin. Weil die Bibel verschweigt nicht das, was in der Welt ist. Aber sie hebt es hervor, was das ist und wer der ist, der dafür gestorben ist, nämlich Jesus. Und alles, was da drin steht und unsere ganze Geschichte und unser ganze Leben und Menschheitsgeschichte zielt darauf hin, den einen zu verherrlichen, nämlich Jesus, weil er gekommen ist, um diese Sünde, um diese Schuld ein für alle Mal zu bezahlen, um ewiges Leben zu schenken. Halleluja, oder? Was für ein Geschenk ist es, wenn du diesen Jesus kennenlernst, wenn du erfährst, warum du bist, weshalb du bist, wo du herkommst und vor allen Dingen, wer du bist. Ich habe erst jetzt vergangene Tage einen Bericht über David Beckham, ne, alter Fußballer England, ne, gesehen, der gesagt hat, ich wusste ganz lange Zeit gar nicht, wer ich bin. Der dieser Profifußballer war, ja, der diese berühmte Persönlichkeit letztendlich ist, okay? Also ich wusste eine ganze Zeit lang gar nicht, wer ich bin. Freunde, es gibt zwei wichtige Tage in deinem Leben. Der Tag, an dem du geboren wurdest und der Tag, an dem du herausfindest, warum du geboren wurdest. Und es gibt einen Bibelvers in der Bibel, der alle Fragen in einem Satz beantwortet. Und der steht in Epheser 2, Vers 10. Dort heißt es nämlich, wir sind ein Meisterwerk Gottes, geschaffen durch Jesus Christus, um Werke zu meistern, die er für dich vorbereitet hat. Wow. Du und ich, wir sind ein Meisterwerk Gottes. Und du und ich, wir stellen uns morgens vor dem Spiegel und denken sich, ich bin so gar kein Meisterwerk Gottes. So wie oft stehe ich vor dem Spiegel und ich sage zu meiner Frau, ich bin so unzufrieden mit meiner Frisur. Ja. Ich weiß nicht, womit du unzufrieden bist, aber Freunde, es geht nicht um unser Aussehen. Es geht um eine Wahrheit des Wortes Gottes, was er über dein Leben ausspricht. Du bist ein Meisterwerk, das ich kreiert habe, weil du einen Plan hast, damit du Werke meisterst, die ich schon für dich vorbereitet habe. Die Bibel spricht davon, noch ehe du in dem Mutterleib geformt wurdest, hatte ich gute Gedanken über dich. Hatte ich einen Plan für dich. Und wisst ihr, es ist so beruhigend. Es ist so eine Gnade und es schenkt so einen übernatürlichen Frieden zu wissen, dass Gott der Ewigkeit, der Allgegenwärtigkeit und des Allwissens wusste, dass du heute hier bist, um das zu hören. Und dass er auch wusste, welche falschen Entscheidungen du treffen wirst. Und dass er aber auch wissen wird, welche gute Entscheidungen du treffen wirst. Und dass er in all dem das wusste und über das Schlechte weint, und der Himmel sich über das Gute freut und feiert, aber für das Schlechte gestorben ist. Jesus ist für das Schlechte hingegangen, hat gesagt, wisst ihr, manche leiden. Ich habe das in den Gebeten gehört und es ist ja gang und gäbe, ne? Krankheiten und so weiter. Es ist so beruhigend, dass wir einen Gott haben, der sich nicht als nur prächtig, mächtig, majestätisch, herrlich verkauft, sondern dass er hingeht und sagt, weißt du was? Ich bin selber der leidende Gott und gehe durch das größte und tiefste, dunkelste Leid, damit du siehst, dass ich weiß, was du machst und wo du durchgehst und was du spürst und was in deiner Seele vor sich geht. Ich bin selber der leidende Gott. Ich gehe hin und leide. Und Jesus weinte, steht in der Bibel. Wisst ihr, und das ist so gut zu wissen, dass unser Gott uns nicht da alleine lässt drin, aber so viel Herrliches und so viel Prachtvolles für uns vorbereitet, schon jetzt und doch noch nicht, dass ein Stück des Himmels greifbar ist für die, die an Jesus Christus glauben, weil die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit Gottes greifbar wird für uns, wenn wir da hineingehen und sagen, Gott, mein Leben, egal ob in Tiefen oder in Höhen, ich richte mich aus, auf dich zu schauen, Jesus, weil du bist alles und in allem will ich dankbar sein, alle Zeit. Und das ist Gottes Plan für dich und mein Leben, für dein und mein Leben, für dich und für mich. Dass wir in dieser Herrlichkeit des Bewusstseins und dieses offenen Glaubens, dieses Bekenntnisses, ja, dieser Glaube ist nicht privat, sondern er ist öffentlich. Er darf die Menschen erreichen, er ist nicht für dich zu Hause und in diesem Saal, sondern er ist für die Welt gemacht, dass du ein Licht bist. Was für eine Berufung auf deinem Leben auch liegt. Was für Zusagen und Versprechungen, für Heißungen Gott für dich vorbereitet hat, weil er gesagt hat, ich habe die Dinge für dich vorbereitet. Ehe du im Mutterleib geformt wurdest, habe ich gute Gedanken für dich, über dich. Wie herrlich ist das, das zu wissen. Epheser 2, Vers 10. Ich bin ein Meisterwerk Gottes, geschaffen durch Jesus Christus, um Werke zu meistern, die er für uns vorbereitet hat. Halleluja. Siehst du die Werke Gottes in deinem Leben, frage ich dich heute. Siehst du die Werke Gottes in deinem Leben? Ich habe euch mal ein paar Meisterwerke mitgebracht. Ich habe das, um ehrlich zu sein, vor über 10 Jahren in einer Predigt von Wolfgang gesehen und ich dachte mir, hey, das klaue ich. Also wenn du das irgendwoher kennst, dann weißt du Bescheid. Ja, aber ich habe euch Kunstwerke mitgebracht und wisst ihr, bei uns in NRW ist es so, ich weiß nicht, wie es hier in Baden-Württemberg ist, ich komme aus Düsseldorf, also ursprünglich Hilden-Düsseldorf und bei uns war das so, dass du kriegst in Kunst immer nur eine 6, wenn du nichts abgibst. Ich hatte immer 6en, obwohl ich was abgegeben habe. Okay, ist keine Lüge, aber ich habe mir Mühe gegeben, aber es hat nichts gebracht. Komisches Schulsystem, gell? Nein, Spaß. Hey, das ist von Francis Bacon. Ich kenne den Künstler nicht, vielleicht kennst du ihn. Das heißt die 3 Studien von Lucian Freud. Und ich dachte eigentlich, da sitzen 3 Esel irgendwie. Aber die 3 Studien von Lucian Freud. Und meine Frage an dich ist, was glaubst du, wie viel Marktwert dieses Bild hat? Darf ich einfach mal ein paar Zahlen reinwerfen. Wie viel Marktwert dieses Bild hat? 5 Millionen? 85 Millionen? Okay, lass mich eine andere Frage stellen. Wer würde freiwillig dieses Bild in sein Schlafzimmer hängen? Hand hoch. Ins Badezimmer? 142 Millionen Dollar. 142 Millionen Dollar für dieses Bild. Wow. Kannst das zweite Mal dran werfen? Den Künstler kennt ihr sofort. Wie heißt der? Ja, Picasso. Genau. Einfach nochmal ein paar Zahlen reinwerfen. Was glaubt ihr, wie teuer dieses Bild ist? Marktwert? 315 Millionen. Das war jetzt hochgepokert, gell? Wenn das stimmen würde, dann würdest du safe zu Hause aufhängen, oder? Was denkt ihr? Paar Zahlen. Wie viel wärt ihr bereit, dafür zu bezahlen? Alle schweigen. 95 Millionen Dollar. Und jetzt kommt ein Bild, was ich mir dachte, Mann, das hätte ich selber malen können. Jackson Pollock, Nummer 5, 1948. Herzlichen Glückwunsch. Verkauft. Dieses Bild kostet, wo steht's? 140 Millionen Dollar. 140 Millionen Dollar. Wow, ey, Menschen sind bereit, so viel für diese Gemälde zu zahlen. Und das hätte ich auch hinbekommen, vielleicht. Vielleicht. Aber keiner wäre jemals bereit, so viel zu zahlen. Und ich habe noch ein viertes Bild mitgebracht und ihr könnt raten, wie viel wert es ist. 3 Und er hat, das war sein Malkurs bei uns in Ulm, in Kontiki, und er hat dieses Bild da gemalt. Und das hängt bei uns im Esszimmer, schön an der Wand. Das zweite von Ezra, unserem zweiten Sohn, das hängt auch mittlerweile da. Wir haben das irgendwie im Keller verloren. Aber es hängt jetzt da. Ja. Aber mein Sohn, ne, das ist ja immer so der Erstgeborene. Ne? Boah, die entwickeln sich und die machen Dinge. Und du denkst dir, Alter, Kinder, wie cool sind die denn? Und der hat dieses Bild gemalt und wir haben es zu Hause aufgehangen. Ich habe ein Foto gemacht und wir haben auf WhatsApp so eine Familiengruppe, ne, wo Opa, Oma und die Brüder und so drin sind. Und ich schicke das so rein und bin total der stolze Papa. Ich bekomme einen Anruf von meinem Dad, also von Opa von Boas. Und er so, Tommy. Ich so, ja, wie viel? Fische, Schnecken, was, wie viel? Was? Ja, wie viel kostet das Bild? Und ich so, Papa, es ist unbezahlbar. Dieses Bild ist unbezahlbar. Was denkst du eigentlich, wer du bist? Nein, Spaß. Nee, so, ne? Papa, ich liebe dich. Nee, aber, hey, das ist doch unbezahlbar. Gut, um ganz ehrlich zu sein, die Wahrheit ist, wenn jetzt jemand vorbeikommen würde und sagen würde, Tommy, ich gebe dir für das Bild 1 Million, dann würde ich zu meinem Sohn sagen, hey, Boas, pass mal auf. Wir geben der Church 10%. Und du kriegst auch 10%. Dann kannst du so viel Paw Patrol, Lego, was weiß ich, kaufen, wie du willst. Ist mir egal, solange du es aufräumst, okay? Nee, aber die Wahrheit ist, dass dieses Bild einen emotionalen Wert für mich hat. Dass theoretisch das ganze Geld der Welt nicht aufwiegen könnte. Dass der emotionale Wert, den mein Sohn in dieses Bild hineingesteckt hat, und ich meine, ich fand es total cool, wenn man ein bisschen Fantasie reingeht, ja, da siehst du die Deutschlandflagge, siehst du, wie so ein blaues Kreuz über der Deutschlandflagge ist, fast wie ein prophetisches Bild, das mein Sohn da gemalt hat, oder? Ja, seht ihr es? Ja, egal. Meine Fantasie reicht aus, okay? Aber dass der emotionale Wert, den ich als Vater da reingesteckt habe, weil es mein Sohn gemalt hat, da müsste schon eine riesige Summe kommen, um das aus unserem Esszimmer rauszuholen. Und wisst ihr was? Da steckt eine tiefe Wahrheit drin. Weil Menschen sind bereit für, und jetzt nicht, das ist hässlich, okay, aber das Bild davor, ganz ehrlich, das, weil es ein paar Pinselstriche und Punkte dahin, die Leute sind bereit, Massen an Geld auszugeben, weil es irgendein Künstler gemalt hat, der einen großen Namen hat oder wer auch immer. Und gleichzeitig, wie viel wert ist das Bild? Ja, weil Menschen bereit sind, dafür zu bezahlen. Da braucht es zwei Parteien, den Künstler und der bereit ist, dafür zu bezahlen. Und wisst ihr, wie wunderbar es ist, dass wir einen Gott haben, der das beides in einem vereint? Er selber, der Künstler ist und der ein für alle Mal den Preis bezahlt hat. Für welches Kunstwerk? Für dich. Für dich. Du bist ein Meisterwerk Gottes, geschaffen durch Jesus Christus, um Werke zu meistern, die er für dich vorbereitet hat. Und er selbst, er ist der Künstler und hat dich geformt, dich gemalt. Mit all deinen Ecken und Kanten, mit all deinen wunderbaren Gaben, mit deinem Sein. Hey, wisst ihr, deine Persönlichkeit ist so wie in deine DNA hineingegeben. Und jetzt ist es aber so, dass du wirst geboren, du kommst in ein Umfeld und die Welt, die verprägt dich. Sie ist wie eine Verprägung auf deinem Leben. Und dann kommt der Heilige Geist, und das lesen wir im Epheserbrief, wo dieser Vers drin ist. Und er ist wie ein Siegel, er ist wie eine Prägung auf deinem Leben, um dich zurück zu verwandeln. Nicht zu verändern. Verändern ist so ein hartes Wort, anders sein. Ne? Wir wollen ja authentisch bleiben. Er verwandelt dich. Dein ganzes Sein wird verwandelt zu dem hin, wie Gott dich eigentlich kreiert hat. Als Meisterwerk. Und da ist so viel in deinem Herzen, so viel in meinen Gedanken, dass das nicht glauben möchte. Ich war einmal mit Boas in Kroatien auf einem Spielplatz. Und dort kletterte er ein Gerüst hoch. Und ich bin voll stolz. Ne? Boah, Boas, du bist so mutig. Du bist so mutig. Und irgendwo auf dem Gerüst, dann oben angelangt, merkt er, oh, das ist ja gar nicht so einfach vielleicht. Fängt an zu zittern. Papa, Papa, hilf mir! Papa, hilf mir! Papa, hilf mir! Ich habe meine Hände. Ich habe gesagt, Boas, auch wenn du meine Hände nicht spürst, sie sind da, um dich aufzufangen, wenn was passiert. Und der Heilige Geist spricht. Schön, dass du das deinem Sohn sagst, aber mir nicht glaubst. Schön, dass du es deinem Sohn sagst, aber mir nicht glaubst. Gleiche Situation bei uns daheim. Ich wieg einen unserer Söhne und ich in meinem Herzen, ich weiß, ich würde alles für dich tun. Ich liebe dich, mein Sohn, ich würde alles für dich tun. Egal was passiert, du wirst immer mein Sohn bleiben. Das spricht man ja, wenn man so überschwänglich wird, über seine Kinder dann ja auch aus, ne? Und spricht ihnen gute Sachen zu. Du bist ein starker Bär, ein schlauer Fuchs und so. Ne? Und ich habe das so in mir. Boah, ich habe so eine Liebe für meinen Sohn. Unbeschreiblich, unbeschreiblich. Und egal was passiert, du wirst immer mein Sohn bleiben. Und der Heilige Geist spricht. Wow, Tommy, schon wieder. Schön, dass du das deinem Sohn sagst, aber mir nicht glaubst. Und ist doch irgendwie so verrückt. Ne? Gott hat so gute Gedanken über uns. Er spricht diese Wahrheiten aus über uns. In einer Welt voller Lüge. Wisst ihr, der Teufel ist der Vater der Lüge. Aber unser Gott ist der Vater des Lichts. Er ist der Vater des Lichts. Er selbst ist die Wahrheit. Und wenn die Gesellschaft uns irgendwo weismachen will, dass es unterschiedliche Wahrheiten gibt, ach, deine Wahrheit, meine Wahrheit, ist doch alles subjektiv, deine Wahrnehmung, meine Wahrnehmung. Leute, Wahrheit muss objektiv sein. Sie muss objektiv sein, weil es gibt ein Objekt der Wahrheit und das ist Jesus selbst. Es ist Jesus selbst. Und dann kommen diese Wahrheiten seines Wortes und er selbst ist das Wort über unser Leben hinein. Und sie sind kraftvoll, sie sind machtvoll, sie haben Autorität. Aber doch in unserem Herzen und unseren Gedanken sieht es oft so anders aus. Ich will dich heute ermutigen. Der Heilige Geist spricht zu dir und tut jetzt genau diese Dinge triggern, die er triggern soll. Aufkommen lassen, wo Heilung geschehen darf. Weil Gott ist ein Gott, der uns sieht und der uns heilt. Und deine Seele darf heilen. Nimm, dass du die tiefen Momente umarmst und dann loslässt und Gott überlässt. Jesus will dich heilen. Er will deine Seele heilen. Du bist ein Meisterwerk Gottes, geschaffen durch Jesus Christus, um Werke zu meistern, die er für dich vorbereitet hat. So, jetzt schreibt Paulus dass dann die Epheser, die dort in Ephesus wohnen, ja, das ist ja heute das Kushadasi in der Türkei, das ist eine Hafenstadt, ja, Ephesus war damals eine Hafenstadt. Und so die Kirche in Ephesus wird gegründet, so wie hier in Laupheim vor Jahrzehnten. Ihr hattet Jubiläum 55, 25, ich weiß nicht, aber das war letztes Jahr. 30. Ihr hattet letztes Jahr 30. Jubiläum. Und dann werden Menschen lernen Jesus kennen in Laupheim, okay? Und plötzlich werden sie verwandelt durch den Heiligen Geist, weil er eine Prägung auf ihrem Leben ist, ne? Ein Siegelring, eine Prägung, es wird geprägt. Wir werden verwandelt. Und Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Wir sind keine Opfer mehr, sondern wir sind Sieger. Wir sind keine Sünder mehr, sondern wir sind Kinder Gottes. Die vielleicht noch ein paar, oh, die Bibel ist so real, ne? Da geht das Wort Gottes hin und sagt, der Gerechte fällt und er steht wieder auf. Wisst ihr, was da nicht steht? Dort steht nicht, wenn einmal ein Gerechter von euch fallen sollte, ja, dann kann er ja wieder aufstehen. Nee, die Bibel ist real. Sie sagt, der Gerechte fällt. Gott geht davon aus, dass du fallen wirst. Steile Aussage, ne? Aber wie beruhigend ist es? Wie beruhigend ist es? Nicht, dass ich sage, es ist schön, dass das passiert. Ja, darum geht's gar nicht. Will ich gar nicht gutheißen. Sondern es geht aber darum, dass Gott den Menschen so gut kennt, dass er sagt, ja, der Gerechte, der fällt. Aber wenn er fällt, dann bitte steh auch wieder auf. Weil das ist das, wofür ich gestorben bin. Dass du wieder aufstehst. Ja, aufstehen, Krone richten, weiter geht's. Dass du aufstehst. Genau. Aber zurück. Ja, so, dann Neues ist geworden und die Laupheimer, sie sind dann da und die Frage ist, boah, wie geht's jetzt weiter? Wir haben hier eine Kultur, es gibt Dorffeste, es gibt einen Bürgermeister, es gibt eine Stadt, es gibt Firmen, es gibt was auch immer es hier so in Laupheim gibt. Muss ehrlich sein, ich kenne mich gar nicht hier so gut aus, ja. Aber in Ephesus war es so, da stand ein Meisterwerk der Welt. Ja, es gibt so die 7 antiken Weltwunder. Heute gibt's ja die anderen, die Pyramiden, Sitchin Itza in Yucatan, Machu Picchu in Peru, chinesische Mauer, das war eine Artikis. Hier, wie heißt die Statue in Rio de Janeiro und so weiter. Ja, das sind so die aktuellen 7 Weltwunder. Und es gibt die 7 Antiken. Und in Ephesus tatsächlich gab es eines der 7 antiken Weltwunder, nämlich der Tempel der Artemis. Da habe ich so ein gemachtes Bild da. So soll das vielleicht ausgesehen haben. Ja, so ein bisschen rekonstruiert, wie das hätte sehen können. Der Tempel der Artemis, ne, einer Göttin von den Griechen. Und das ist drehte sich um diesen Tempel, ne? Stand mittendrin auf einem Hügel, so, du stehst morgens auf, gehst zur Arbeit, was siehst du? Tempel der Artemis. So, wo bringst du deine Opfergaben hin? Tempel der Artemis. So, das war die Kultur, ja. Die Leute sind geboren, so wie manche Christen, Namenschristen in unserer Gesellschaft heute. Ja, ich bin katholisch getauft, aber eigentlich habe ich gar keinen Bezug dazu. Die Leute, das war klar, die werden geboren. Und was ist die Religion? Was ist der Kult? Was ist die Kultur? Tempel der Artemis. So, das war Dreh- und Angelpunkt dieser Hafenstadt. Du bist in den Hafen reingefahren, was hast du gesehen? Tempel der Artemis, okay? So, ich wiederhole das oft, so oft, damit ihr checkt, okay, es geht darum, wenn du dort aufgewachsen bist, das ist das Bild. Das ist, worum es geht. Da finden die Partys statt, da ist alles, okay? Und jetzt bin ich plötzlich Christ. Jetzt bin ich nicht mehr das. Und die Frage ist, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? So, wer bin ich? Ich habe verstanden, wo komme ich her? Ich weiß jetzt, es gibt ein Ziel in meinem, aber wer bin ich hier drin? Und da sagt Paulus, du bist ein Meisterwerk Gottes. Und geht weiter und schreibt, du bist ein Stein hineingesetzt in das Haus Gottes. Und die Propheten sind das Fundament und Jesus Christus ist der Eckstein dieses Hauses. Und wisst ihr, was ich so interessant finde? Ich glaube 2016 oder so war ich mit meiner Frau in Kushadasi tatsächlich und wir haben ganz fromm den Epheserbrief gelesen und die Apostelgeschichte, wo Paulus in Ephesus war, ja, und haben das in der Zeit gelesen und haben eine Tagestour gemacht nach dem alten antiken Ephesus tatsächlich. Und ich habe gefragt, wo ist der Tempel der Artemis? Wo ist der Tempel der Artemis? Und das Krasse ist, da sind richtig coole Sachen noch erhalten geblieben. Ne? So zwei Amphitheater, noch so ein anderes schönes alte Gebäude. Und du gingst da so lang und es war so real. Ne? Paulus ist da rübergelaufen, genauso wie wir dann. Und dort stand der Puff und hier stand die Küche und keine Ahnung was alles. So richtig alles war da. Aber wo ist der Tempel der Artemis? Und das Ding war, die konnten mir das gar nicht so richtig sagen, diese Führer dort, weil sie meinten, irgendwo dort eine der Säulen. Und dann musste ich halt googeln, okay, was meinten sie? Und dann habe ich dieses Bild gefunden. Das soll eine kleine Säule als Überbleibsel vom Tempel der Artemis sein. Die Zeit frisst alles auf. Aber das Haus Gottes ist gemacht für die Ewigkeit. Das Haus Gottes ist gemacht für die Ewigkeit, preist dem Herrn. Und wisst ihr, was auch so beruhigend und gut ist? Dass wir einen Gott haben, der regiert. Und nicht, dass du oder ich regieren. Nicht, dass du und ich der Chef sind, sondern dass Jesus der Chef ist. Dass er der Bauer ist dieses Hauses. Also nicht dieses Hauses, ja, sondern sein Haus wird gebaut. Und er fügt dich ein. 1. Korinther 12, 13, 14 spricht von den Gaben und der Liebe, aber er spricht davon vom Leib Gottes, dass er das Haupt ist. Jesus Christus ist das Haupt seiner Gemeinde. Und es ist egal, woher du kommst, aus welcher Kultur, aus welcher sozialen Schicht, ja, egal was in deiner Vergangenheit war, hey, wenn Jesus dich ruft, dann bist du berufen, Teil dieses Leibes zu sein. Teil dieses Hauses zu sein. Er fügt dich ein in ein wunderbares Werk und die Pforten der Hölle können es nicht erschüttern. Halleluja. Weil er Gott ist, weil er der Herr ist und er ruft dich und er sucht danach, dass dieses Haus weiter wächst. Da hat's nach oben hin kein Dach. Da hat's nach rechts und links was zugeht, sondern es wird weitergebaut, es wächst. Und es ist so stark, das Neue Testament ist voll von diesen Einanderworten. Gott nachzufolgen ist keine Solo-Show. Jesus nachzufolgen ist keine One-Man-Show. Es geht um den einen, um Jesus, aber wir sind gemeinsam da unterwegs. Er ermutigt einander, er tragt einander, vergebt einander. Achtet einander höher. Lehrt einander. Ermahnt einander. Singt einander. Und es ist immer einander, einander, einander. Und wenn du dachtest, du kannst hier schön in die Ekklesia Laubheim kommen, um dein Ding zu machen, dich hinzusetzen, das zu hören, mich jetzt zu hören, den Lobpreis irgendwie für dich mit ich und du, Rendezvous, Jesus. Nee, so ist es nicht. Es ist singt einander ermutigende Lieder von Gottes Geist ein. Es ist immer ein Einander. Jesus ruft dich in dein stilles Kämmerlein, wo du beten kannst, wo der Vater schon weiß, was in deinem Herzen ist. Aber wenn wir zusammenkommen, es ist immer ein Einander. Und ich weiß, manche von euch und von uns, wir mögen Gemeinschaft gar nicht so sehr. Manche von uns, wir lieben es, allein zu sein und zu sagen, boah, bitte nicht so viel. Weißt du, wie der Himmel aussehen wird? Ich wünsche mir Milliarden Menschen dort, weil je mehr Menschen im Himmel sind, desto weniger sind in der Hölle. Aber es wird Gemeinschaft sein. Es ist ein Einander. Gott hat dich nicht geschaffen dazu, dass du alleine bist. Und bevor du es weißt, wirst du im Alter in Einsamkeit sein und dich fragen, Mist, was habe ich für einen Mist gebaut? Wer macht jetzt meinen Keller leer? Ich war letztens bei einem Hausausräumen von einer sehr alten Dame. Hab noch ein Foto gemacht von einer alten Zeitung. Söflingen 1980. Stadt macht sich Sorgen. Ja, hab direkt ein Foto gemacht. So, ey, ist doch verrückt, das ganze Leben eines Menschen auszuräumen. Wie viel da liegen geblieben ist. Ich habe zu meinen Eltern gesagt, hab direkt angerufen und gesagt, hey, Mama, Papa, wir räumen den Keller von Oma jetzt schon aus. Ja, und das meine ich gar nicht böse. Gar nicht böse. Aber es erinnert uns. Es erinnert uns. Im Psalm steht, lass uns daran denken, dass wir sterben, auf dass wir klug sind. Nicht, dass wir dumm sind. Ja. Du bist nicht für die Einsamkeit gemacht. Gott fügt dich in den Leib ein, der er selber ist. Er fügt dich in das Haus ein, das er baut, damit du Und jetzt kommt es, Epheser 2, Vers 10, wir sind ein Meisterwerk Gottes, geschaffen durch Jesus Christus, damit wir Werke meistern, die er für uns vorbereitet hat. Das gilt uns als Kirche. Im Glaubensbekenntnis steht, ich glaube an die heilige christliche Kirche, ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Glaubst du wirklich an die Gemeinschaft? Oder kommst du hierher und sagst, eigentlich will ich doch nur kurz berieselt werden und dann wieder gehen, weil zu Hause Spätzle mit Soße wartet. Und wie gut sind Spätzle mit Soße? Einander. Einander. Und wisst ihr, Paulus beschreibt dieses Einander in Philipper 2 wie in der Legion in einer Kriegsmannschaft. Und ihr wisst ja, das Römische Reich, ne? Die römischen Legionen, die haben ja alles platt gemacht. Wieso? Weil sie wussten, ich soll einander höher achten als mich selbst. Und dort, wo die Schilder aufeinander und nebeneinander standen, mit dem Speer kurz durch dieses Guckloch guckend, wusste man, ich darf nicht auf mich selbst achten, sondern ich achte auf den links und rechts neben mir und den über mir, im Vertrauen darauf, dass der andere es genauso macht. Und sie haben alles platt gemacht. Wisst ihr was? Wenn wir das leben, achtet einander höher als einen selbst, im Vertrauen darauf, dass der andere es auch tut. Das hört sich jetzt komisch an, aber wir machen alles platt. Dann sind wir eine siegreiche Kirche, die vorangeht, Einfluss nimmt in der Stadt, Einfluss nimmt für uns selbst, Einfluss nimmt für die Nachbarschaft, Einfluss nimmt für die Welt. Und ich liebe die globale Kirche. Ich liebe die globale Kirche. Die macht es möglich, dass ich irgendwo im Ausland anrufen kann, hey, ich habe einen Trip, kann ich bei dir pennen? Und die sagen, ja, natürlich. Wir sind Glaubensgeschwister, schon oft erlebt. Die wissen auch, dass sie zu mir kommen können, aber irgendwie wollen sie nicht. Aber einmal Tommy erlebt, dann nie wieder so, nein, Spaß. aber das ist die Realität. Und gleichzeitig ist die lokale Kirche essentiell für das Erreichen der Lokalität. Und wisst ihr, was so traurig ist? Wenn der Bauer das Haus baut und sich in Stein entscheidet, ich will doch raus und bröckelt sich so aus dem Mörtel raus und springt woanders hin. Das macht keine Freude. Stell dir vor, und jetzt weiß ich gar nicht, ob das jetzt jemanden wirklich betrifft, also tut mir leid, wenn es dich betrifft, aber stell dir vor, der linke Zeh fällt plötzlich ab. Weißt du, was das für Auswirkungen auf deinen ganzen Körper hat? Gleichgewichtssinn. Ich hatte mal einen Freund, das war nach dem Lobpreis im Gottesdienst, ist in seinem Öhrchen was geplatzt. Und er ist umgekippt, hat sich übergeben und war dann im Krankenhaus und ist einen Monat lang nicht gelaufen, bis der Körper sich daran gewöhnt hat, dass in dem Ohr diese kleine Sache geplatzt ist. Hat keinen Hörschaden gehabt oder so. Aber was für eine Auswirkung so eine kleine Sache hat. Freunde, ich ermahne dich, verlass deine lokale Kirche nicht. Und das andere ist aber auch, wenn du gehst, dann machst du Platz für anderes, weil so wichtig sind wir nicht. Gott braucht uns nicht, aber er will uns gebrauchen. Die Frage ist, ey, werde ich mich hineinfügen lassen in ein Meisterwerk, weil ich selber in dieser Identität als Meisterwerk bin? Und die Frage ist doch auch, warum bin ich denn ein Meisterwerk? Weil ich Kind Gottes bin. Und das ist auch noch so ein anderer Teil im Epheserbrief, ne? Diese Leute in Ephesus bei diesem Tempel der Artemis, die hatten ja wie eine Identitätserneuerung. Und wenn eine Identität erneuert ist, steckst du erstmal in einer kleinen Form von Krise drin. Weil du dich plötzlich um dein Umfeld dich fragst, wie gehe ich jetzt damit um, dass ich jetzt der Verwandelte bin? Was mache ich jetzt? Das ist tatsächlich für den einen oder anderen kann das eine richtige Krise sein. Weil, wie bin ich jetzt? Was werde ich machen? Und da geht Paulus, Epheserbrief, ja, das Wort Gottes geht dahin und sagt, Epheser 5, Vers 1, lasst uns Nachahmer Gottes sein als seine geliebte Kinder. Lasst uns Nachahmer Gottes sein als seine geliebte Kinder. Und das sagt er, Epheser 3, der Vater aller Vaterschaft ist. Der in Kraft, Macht, Vollmacht, Autorität und so weiter steht dann in Epheser 3. Ne? Kannst alles nachlesen. Der ist der Vater aller Vaterschaft und wir sollen seine Nachahmer sein, weil wir seine geliebten Kinder sind. Und das ist unsere neue Identität. Und die herausfordernde Frage an dich heute Morgen ist, der du das Meisterwerk bist, um Werke zu meistern, die er für dich vorbereitet hast, weil du geschaffen durch Jesus Christus bist, siehst du den Vater in deinem Leben etwas tun, das du nachahmen kannst? bist du nah genug an dem Herz des Vaters, um ihn etwas in deinem Leben tun zu sehen, das du nachahmen kannst. Ich war mit meinem Sohn Boas auf dem Weg in mein Büro, in die Mosaik in Ulm. Und wir fahren an Straßenbahn und am Ehinger Tor steigen wir aus. Und ich sehe einen alten Bekannten aus der Gastronomie, den ich lange nicht mehr gesehen hatte zu dem Zeitpunkt. Und ich sehe ihn so und ich nehme Boas, ich laufe auf ihn zu. Und ich so, hey, alles klar bei dir? Bist du nicht auf der Arbeit? Was geht? Was geht so? Schön, dich zu sehen. Smalltalk halt, ne? Und er so, ey, ich bin gerade, um ehrlich zu sein, auf dem Weg zum Arzt, weil an meiner Rippe, da tut etwas weh, schon seit langer Zeit, und ich weiß nicht, was es ist, und ich gehe jetzt gerade zum Arzt, um das abchecken zu lassen. Und ich schaue meinen Sohn an, und dieser Vers ploppt auf. Lasst uns Nachahmer Gottes sein, als seine geliebten Kinder. Und ich wusste in dem Moment, meine Reaktion, da wird Boas von lernen. Er wird Nachahmer sein. Kinder machen alles nach. Kinder machen auch die schlechten Sachen von ihren Eltern nach, ja? Das weiß ich gut. Lass uns Nachahmer sein als geliebte Kinder. Und ich sag so, hey, weißt du, du weißt doch, ich bin Pastor. Und wir haben schon über den Glauben geredet gehabt und so. Und ich sag so, hey, ich könnte jetzt hier einfach für dich beten, wenn das cool ist für dich. Und er so, Bro, ich vertraue dir, klar, kannst du machen. Also lege ich meine Hand da drauf, ich bete ein kurzes Gebet und ich gehe. Und in mir so ein Stolz, ich war ein Vorbild für meinen Sohn, ja? Alles richtig gemacht, so, ne? So viel falsch gemacht, aber egal. Ja, aber in dem Moment so, hey, lass uns Nachahmer sein als geliebte Kinder. Kurz, um die Geschichte rund zu machen, erzähle ich sie kurz zu Ende. Am nächsten Sonntag, wir hatten unsere Gottesdienstzeiten geändert, aber ich habe ihn nicht eingeladen, ich habe ihn nicht auf die Homepage verwiesen, was auch immer. Aber plötzlich um 10.30 Uhr, wer steht am Eingang unserer Kirche? Der Typ vom Ehinger Tor. Und ich so, ey, was geht? Ich wusste, ich habe den noch gar nicht eingeladen. Er so, ja, ich bin direkt auf die Homepage, ich habe geguckt, wann ist Gottesdienst bei euch. Ich dachte, ich komme vorbei, weil, als ich beim Arzt war, war alles wieder richtig gut. Siehst du den Vater in deinem Leben was tun, was du nachahmen kannst? Und ich will gar keinen Druck machen. Unser Vater im Himmel tut so viel Gutes in deinem und in meinem Leben, was wir oft nicht sehen. Und wir haben das Wort Gottes, wo wir lesen können, wo wir sehen können, was tut der Vater alles. Lasst uns Nachahmer Gottes sein als seine geliebten Kinder. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, auf ihn schauen und der Heilige Geist uns ans Herz des Vaters zieht und wir dort in seiner Gegenwart sind, im stillen Kämmerlein, in der Kirche, wo wir einander dienen, ja, dann werden wir zu Nachahmern Gottes. Halleluja. Wir werden zu Nachahmern Gottes. Und weißt du, das Wunderbarste, was geschehen kann, ist, wenn unser Herz so verbunden ist mit dem Herz des Vaters, dass wir uns freuen über das, worüber er sich freut, und wenn wir trauern über das, worüber er trauert. Weil dann ist es auch ganz klar, was ist falsch und was ist richtig. Was ist gut und was ist schlecht. Wo die Gesellschaft, ne, wie in Ephesus, ja, Tempel der Artemis, Tempel der Artemis. Wir leben in einer Gesellschaft, wo all das nicht so ist, wie das Wort Gottes es sagt. Hey, und du bist ein Meisterwerk Gottes, das danach leben darf, das nach danach leben kann und soll, wie Gott es sich eigentlich vorgestellt hat für dich und dein Leben. Weil da ist ein Leben in Fülle. Wir reden nicht von Verboten, wir reden von Geboten. Er hat was Gutes für dich. Nee, er hat das Gute für dich. Das ist das Beste, was dir passieren kann, Jesus Christus nachzufolgen. Jetzt und in Ewigkeit. Preis dem Herrn. Du bist ein Meisterwerk Gottes, geschaffen durch Jesus Christus, um Werke zu meistern. Und da kann die Welt ganz anders aussehen, da kann ein anderer Name propagiert werden, da kann der große Tempel dort sein. Wisst ihr was, das ist alles nicht für die Ewigkeit. So wie diese eine kleine Säule übrig geblieben ist, so wird es auch mit allem anderen sein. Aber dann kommt Jesus wieder und er macht alles neu. Offenbarung 21, Vers 4, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Kein Geschrei, kein Leid, kein Schmerz wird mehr sein. Jesus kommt wieder. Und die Frage ist, sind wir in diesem Haus? Sind wir in diesem Leib mit drin? Mit Leidenschaft, mit Herz, füreinander und für den einen. Füreinander und für den einen. Lasst uns beten. Und Jesus, danke dir, dass nichts davon irgendwie nur in irgendeiner Form eine Floskel ist, sondern dass es wahr ist und dass du diese Wahrheit bist. Und Jesus, ich bin so begeistert von dir, weil wir sind so klein. Und trotzdem siehst du uns, liebst uns und gibst alles für uns hin. Du hast den Preis festgemacht, nämlich mit deinem kostbaren Blut. Und du bist der Künstler und der, der es erkauft hat in einem. Danke, dass das wahr ist und dass das zu unserer Identität werden darf, schon ist, aber auch bleiben kann und soll. Und da sind wir zu 100% auf deine Gnade angewiesen, weil du weißt, wie es um unser Herz und um unsere Gedanken und unsere Seele steht. Du weißt auch hier der Einzelne, der das gehört hat, wo er ist und was ihn beschäftigt. Ob nun schon Teil dieses Hauses oder auch nicht. Wenn hier jemand ist, der Jesus nicht kennt und weiß, ich bin nicht eingefügt in dieses Haus, ich bin nicht Teil dieses Leibes, weil ich kenne diesen Jesus nicht. Und ich kann auch nicht glauben, dass er mich geschaffen hat. Aber ich würde so gerne das glauben. Wenn du hier bist und sagst, ich will das glauben, dass ich Teil davon sein kann, darf, seiner Familie, und er mein Gott ist und ein Meisterwerk aus mir macht, weil er mich dazu geschaffen hat. Wenn du das glauben möchtest und heute sagst, bitte Gott, ich will, dass du mir diesen Glauben schenkst, dann heb doch kurz deine Hand, ich will für dich beten. Ist hier jemand da? Dankeschön. Dankeschön. Ich bete, dass Gott sich dir offenbart heute, dass er sich allmächtig auch an deinem Leben erweist, dass du diesen Glauben erlebst, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist und dass du ein Meisterwerk bist, geschaffen durch ihn, dass dein Warum und dein Woher und dein Wer bin ich geklärt ist durch ihn. Zu seiner Ehre in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Herr Jesus, wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, diese Identität immer wieder neu anzuerkennen. Dass wir ein Meisterwerk Gottes sind, zu deiner Ehre. Amen.